Wir haben den Fußball erfunden und wir werden Europameister. Das ist natürlich alles eine steile These, aber wir reden über Fußball. Das ist ganz sicher. Wir, das sind
Lothar Leuschen,
Uni Balzert
und Andreas Boller. Ja, früher hat man gesagt, die Mannschaft. Ja, die deutsche Mannschaft ist sogar mit dem Logo auf dem Bus gefahren, die Mannschaft. Aber jetzt müssen wir draufschreiben, der Kader. Also auf den Kader kommt es an oder der Kader macht's, könnte man sagen. Und ich glaube, das ist mal ein wichtiges Thema, dass man über Spielerkader spricht. Das ist nicht nur bei der Fußball-EM jetzt im Moment aktuell, sondern auch beim Wuppertaler SV. Ich würde gerne, dass wir auch uns den Kader des WSV ansehen. Das sind 20 Spieler jetzt. Der WSV fängt am Sonntag mit dem Training an. Sommerpause schon wieder beendet.
Geht so schnell.
Es kommt uns vor, als wäre es gestern gewesen.
Ja, Wahnsinn.
Und gestern war ein Fußballspiel, weil, glaube ich, alle gesehen haben. Deswegen auch jetzt unser Sonderpodcast zum Verlauf
besonderen, der EM. Ein besonderer Podcast zu einem besonderen Spiel.
War es denn besonders?
Ja, ich finde schon. Ich fand es besonders, weil es war das erste Mal, dass in der Europameisterschaft das erste Mal, dass da also auch ein Gegner war, der sich nicht nur hinten reingestellt hat, sondern überwiegend natürlich schon hinten reingestellt hat und bespielt werden musste. Und ich finde, das haben die ganz gut gemacht. Die haben vernünftig bespielt, hatten jetzt nicht so viele Torchancen wie gegen Schottland, aber auch das war schon ganz ordentlich, finde ich. Und ich habe da, aber vielleicht reden wir da noch drüber, ich habe da noch so eine Torwartfrage.
Ach, jetzt ja, auch
ich
du.
Hab, ich habe eine Torwartfrage.
Ich auch.
Du hast auch eine Torwartfrage?
Sollen wir mit dem Torwart anfangen? Jetzt keine Torwartfrage. Ich bin mal gespannt, welche Frage das ist. Aber
kann ich ja sagen. Ich kann das ja mal auflösen. Ja. Ich habe das gestern angekündigt, mit ein paar Leuten im Spunk geguckt. Und dann sieht man mehr, als man hört. Weil es sind dann auch zum Glück noch ein paar andere Leute in der Kneipe. Und ich habe so zwei, drei Szenen von Manuel Neuer gesehen, wo ich dachte, Junge, was ist der Mann denn wohl vom Beruf? Ja, und habe dann auch hinterher während des Spiels zu meinen Kumpels gesagt, so ein Torwart kannst du doch gar nicht in die Bude stellen, das ist ein Risiko, das ist ja lebensgefährlich. So, welche Szene meine ich? Ich meine den Freistoß, den er aus dem Winkel geholt hat, den er festhalten wollte, statt ihn weg zu fausten, meiner Meinung nach. Und vor dem nicht gegebenen Tor, dem Abseitstor, hätte den Ball zur Seite wegfausten müssen, meiner Meinung nach, und hat ihn aber schräg nach vorne weggefaustet, wo dann so ein freundlicher Ungar sich dann des Balls bemächtigt hat, um ihn dann im Netz unterzubringen. Das sind natürlich zwei keine so sehr guten Torwartleistungen. Und dann habe ich natürlich dann im Nachhinein nach dem Spiel, weil ich mich ja ganz gern bestätigt sehen will, wer will das nicht, mal im Internet umgetan, wie dann so die Meinungen sind. Und Manuel Neuer kam überall mit einer brillanten Leistung weg. Und da habe ich schon gedacht, wahrscheinlich habe ich doch keine Ahnung vom Fußball, oder?
Also die zweite Szene, die du sagst, da sehe ich es ähnlich. Da, ich glaube, am besten wäre, wenn er den Ball wegfaustet. Bei dem ersten Ding, den Freischuss, den der natürlich super schießt, der Szoboszlai, glaube ich auch, dass er dann erst versucht hat, irgendwie im letzten Moment hat er überlegt, aber den hat er im Endeffekt dann super rausgeholt.
Ja, aber es war nicht gut. Also natürlich hat er ihn rausgeholt, weil er mit den Flossen da war, aber meiner Ansicht nach wollte er den Leuten wahrscheinlich zeigen, was für ein toller Hecht er ist.
Ja.
So kann ich ja verstehen in der Situation, in der sich Manuel Neuer befindet, aber in der Situation ist das echt gefährlich gewesen, weil er konnte den Ball halt leider doch nicht festhalten.
Nee, hat er nicht. Nee,
und es ist dann eine Torchance für die Ungarn entstanden aus einer eigentlich brillanten Rettungstat, die hätte er veredeln können, finde ich. Indem man den Ball einfach wegfaustet. Irgendwohin und dann irgendwie so Richtung Eckfahne.
Und die erste Szene des Spiels?
Da hat er gut reagiert. Aber da sage ich mal an der Stelle, da bin ich ja total fair. Mhm. Das ist seine Aufgabe.
Mhm.
Ja, da tut mir leid, das muss er tun. Das hätte auch Kevin Trapp geschafft, hätte Ter Stegen, das hätte selbst der Torwart von 1. FC Köln. Ja?
Lothar, ich bin ja maßlos überrascht, dass du mir nachträglich recht gibst und meine Skepsis bestätigst. Also nochmal, ich habe ja die ganze Zeit gesagt, Neuer ist weit davon entfernt, der Neuer zu sein, der 2014 war. Das ging ja, ihr habt ja noch eine Szene vergessen, als er gegen Adam, den Ungarn, Adam Riese, mit Bällchen, also eine Flanke hat fallen lassen, mehr oder weniger.
Ja.
Und sein Freund Kimmich ihn gerettet hat, sonst wäre nämlich nichts mit der Null gewesen. Aber du hast recht, Lothar, diese maßlose Neuer-Verehrung, das ist jetzt, also gestern Abend der große Fußballphilosoph Didi Hamann, der saß bei Markus Lanz und da sagte er dann so ganz trocken, wie er halt auch manchmal schon ist, und er kann ja bärbeißig sein, und sagte dann, ja gut, bei dem Freistoß hat der Neuer sich verschätzt und der wusste wohl nicht, wie, der hat das Tempo falsch eingeschätzt. Den muss er auch halten. Ja. Also von wegen, das war jetzt die Parade des. Und ich fand jetzt bemerkenswert, wie seine Spieler ihn aufbauen.
Ja.
Das ist alleine eine Sache, die mich sehr skeptisch macht, wenn man einen Torhüter so aufbauen muss. Also Tätschel.
Ja, genau.
Ich habe früher mit Torhütern gespielt. da hätten wir uns nicht mal getraut, Piep zu sagen und ihn auch nur die kleinste Kritik gegenüber ihm zu äußern, geschweige denn ihn noch zu tätscheln. Also die Torhüter mussten
was
so...
Aber da, was aber daran lag, so wollten, du musst ja immer jemanden haben, der sich reinstellt. Wollte ja keiner machen,
aber alle freundlich. Nein, Lothar, das waren Torhüter, die machten keine Fehler. Gut. Die waren Denkmäler. Da musste schon was passieren, dass die irgendwie mal einen Ball fallen ließen. Also diese ganze Unsicherheit ist zu spüren.
Also du hast das Gefühl... Die Mitspieler versuchen ihn öffentlich zu loben, weil sie wissen, der hat im Moment so seine Probleme.
Es gibt keinen Rückwärtsgang mehr. Der wird jetzt nicht mehr umstellen. Das ist das Problem. Es kann gut gehen. Drückt ihm auch die Daumen. Ich habe ja nichts gegen Manuel Neuer. Aber Lothar, das waren drei dicke Dinger. Ja, genau. Dieses Abseitstor.
Das dritte hätte ich noch abgepfiffen. Weil der Gefrierschrank da, der hat ihn ja im Fünfer sozusagen weggeräumt, das ist auch nicht erlaubt, ja. Also, ich meine,
darf
man eigentlich fallen lassen. Nochmal, ein Torwart hat immer das Problem, der ist die letzte Instanz, wenn er einen Fehler macht, ist doof. Das ist richtig. Manuel Neuer ist ein sehr, sehr guter Torwart, aber ist halt nicht mehr Weltklasse. Das ist einfach eine Frage, vielleicht auch eine Frage des Alters, vielleicht eine Frage seiner Skiverletzung gewesen, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber an der Stelle geht es ja nicht nur um Manuel Neuer, sonst geht es ja um ein Ziel, dass sich eine Gruppe, ein Kader, eine Mannschaft gesetzt hat, die wollen ganz gerne möglichst weit in die Europameisterschaft kommen. Und ich finde, dann darf man das an so einer wichtigen Position nicht so leichtfertig gefährden. Oder ich habe wirklich keine Ahnung, das will ich nicht.
Nee, du hast vollkommen recht. Das ist es.
Danke, dass du das sagst, aber du nicht zweifelt halt.
Dann lese ich in der Süddeutschen Neuer, toll. Und dann am Ende, der letzte Satz ist aber den letzten Ball, den dürft ihr nicht fallen lassen. Also die Skepsis ist da, auch bei den Leuten, die vielleicht noch mehr Expertise haben als wir. Aber der Schnitt hätte im Winter passieren müssen, das hatte ich auch mal irgendwann gesagt. Der ist jetzt nicht passiert, da müssen wir mit durch. Und dann komme ich wieder zu dem Punkt, was zählt ist der Kader. Also ich glaube, bei allem, was der Julian Nagelsmann richtig machen, der hat noch so einen leichten Bayern-Dreh drin. Zum Beispiel Sané reinbringen. Sané ist völlig außer Form. Er hat mindestens 5 Kilo, lass mal 3 Kilo zu viel drauf. Er spielt komplett eigensinnig und hat keine Konsequenzen. Er wird als Erster eingewechselt. Es gibt, hast du den Unterschied gesehen, was Fürich für ein Theater gemacht hat und was Sané, der macht alles, versucht er nur, das Tor zu schießen, um sich irgendwie in die Mannschaft reinzuspielen.
Ich glaube, dass Nagelsmann gerade diesen Bayern-Pfeil nicht im Kopf hat. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich habe vor einigen Wochen ja mal gesagt, wir werden an Leroy Sané und so noch unsere Freude haben. Davon bin ich immer noch überzeugt, weil du brauchst Spieler, die gegen Mannschaften, die so tief stehen wie die Ungarn, einen, der mal im Dribbling
ein tut Skyns es nicht.
Geht. Ja, er muss sich ja wieder rantasten.
Du bist der Schiedsrichter.
Ja, was heißt Schiedsrichter? Ich meine, die Diskussionen sind ja irgendwo berechtigt. Ich finde, man kann über alles reden. Ich finde, wir sollten nur nicht den Fehler machen, alles negativ zu sehen.
Nee, weil ja
unterm Strich,
war ein gutes Spiel.
Vielleicht unterschätze ich diese Torwartgeschichte auch so ein bisschen, aber vielleicht unterschätze ich das deswegen, weil an dieser Personalie wird nicht mehr gerüttelt werden. Das Ding steht. Manuel Neuer wird bei dieser Europameisterschaft im Tor stehen. Das ist eine ganz klare Geschichte. Und deswegen, vielleicht ist das der Grund, warum ich mich auch gar nicht großartig damit beschäftige. Andreas, du hast nicht unrecht. Wenn man auf dieser Position hätte was machen wollen, hätte das früher passieren müssen. Jetzt ist es zu spät. Er wird die EM spielen. Entweder er wird seiner Mannschaft großartig helfen und gute Spiele machen. Oder es wird zu der Situation kommen, dass er vielleicht wirklich auch wieder ein Patzer drin ist und dann werden alle die gesagt haben, Neuer hätte nicht spielen dürfen, werden im Endeffekt recht.
Ich hätte eine Idee. Training ist hart, da kann man sich auch mal verletzen. Da kann man erhobenen Hauptes auch mal sagen, ich setze mich mal auf die Bahn. Ich glaube auch, dass Manuel Neuer an sich zweifelt mittlerweile. Ich bin jetzt kein Psychologe, ich glaube schon, denn wenn er das nicht täte, würde er die Dinge nicht so machen, die wir so machen.
Das ist genau der Punkt. Ja? Das ist dieser Zweifel. Der Torhüter ist ja ein Mensch, der mit anderen nicht in einen Topf zu schmeißen.
Links außen und Tor, Leute, waren immer bescheuert.
Ja, ich war links außen, deswegen habe ich
das. Ja, das sag mal ich, an sich.
Sag ich. Aber genau das ist der Punkt. Ich sehe dieses, egal was auf der Welt passiert, ich mache mein Ding und ihr könnt mich alle
mal gerne haben. Es gibt ja tatsächlich gute Gründe, an so einer Position Torwart festzuhalten, weil so ein Torwart, an dem Torwart, meiner Meinung nach, kann Uni vielleicht bestätigen oder nicht, an der Qualität des Torwarts bemisst sich die Qualität der gesamten Defensive. Wenn ich weiß, ich habe hinten einen im Tor stehen, der auch 15 Bälle hält, die man nicht halten kann, kann ich als Spieler in der Reihe davor etwas leichter, etwas unbelasteter spielen, weil ich weiß, da hinten kommt ja noch was. Ich finde, dass unsere Defensive nicht sehr stabil ist, um ganz ehrlich zu sein. Ich finde, dass auch die Ungarn in den wenigen Momenten, wo sie mal mitspielen durften, Deutschland hat das Spiel über 75 Minuten vollständig beherrscht, meiner Meinung nach, aber eben in 15 Minuten nicht. Da hat man auch schon gesehen, dass da eine gewisse Anfälligkeit ist. Das ist auch kein Wunder. Die Ungarn, die kommen ja auch nicht vom Kegel, die spielen Fußball. Ja. Und das ist gar nicht so schlecht. Aber dann musst du eben als Tah oder als Rüdiger oder als Kimmich oder als Mittelstädt wissen, da hinten steht der mein Keeper, der macht schon irgendwie was.
Und da habt ihr nicht das Gefühl,
Das Gefühl habe ich gerade nicht. Ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass diese Mannschaft in der Defensive die Stabilität hat, die sie haben könnte, denn die Spieler, die da hinten spielen, sind allesamt wirklich internationale Klasse. Inklusive Mittelstädt, dem das ja gar keiner zugetraut hätte. Ich finde, der spielt das wirklich klasse. Also, ich finde auch die ganze, und deswegen hast du recht, ich will das gar nicht negativ reden. Ich wollte nur mal sagen, was mir aufgefallen ist. Die Mannschaft spielt schon gut. Der Kader ist prima, alle die Spieler, die reinkommen, ich bin immer noch ein Freund davon. Alle Spieler, die reinkommen, fügen sich prima ein, machen das Spiel, stabilisieren es, machen es vielleicht in Teilen sogar wieder ein bisschen besser, weil ein bisschen müde und so. Da kann man echt nicht meckern. Ich finde nur, dass in der Defensive, da ist so ein bisschen Wack, da habe ich so ein schlechtes Gefühl manchmal. Und das ist eigentlich nicht nötig, weil die Spieler, die Qualität haben, die können mit allen Mannschaften mithalten. Da habe ich gar keine Frage. Also, das ist überhaupt gar keine Frage.
Also. Ja. Gebe ich dir recht. Also es gab Szenen, da hat die Defensive ziemlich gewackelt. Die Ungarn waren relativ nah an dem Tor, auch am Führungstor. Also dann weiß man auch nicht, wie so ein Spiel läuft. Aber ich habe jetzt heute Morgen gelesen, dass Nagelsmann gesagt hat, vor 6 Monaten hätten wir dieses Spiel verloren. Ja, oder nicht verloren, aber es wäre vielleicht verloren, also wie auch immer. Ja. Und da gebe ich ihm auch absolut recht. Das war ein enges Spiel. Ja. Deutschland hat trotzdem meiner Meinung nach verdient gewonnen.
Die haben auch gut gespielt.
Die Ungarn haben auch ihre Torschancen gehabt. Es gibt Dinge, die man verbessern muss, definitiv. Aber bei dieser Europameisterschaft sieht man auch bei den anderen Spielen, es gibt einfach keine Spiele, die du mal eben so in der Regel so im Handumdrehen. Nein. Du wirst immer Probleme bekommen bei den Spielen.
Mir ging es ja nur um die Frage, ich wollte auch für mich nur klären, bin ich jetzt ungerecht Manuel Neuer gegenüber, was gar nicht meine Absicht wäre, ich habe mit dem Mann ja gar nichts zu tun, ja? Der spielt ja nicht mal in meinem Verein. Oder habe ich ein bisschen recht? Also ich hatte wirklich kein gutes Gefühl.
Genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema ist jetzt überhaupt, weil ich bin der Meinung, an dem Thema wird jetzt sowieso nicht mehr gerüttelt. Deswegen muss das so bis zum Ende so
durchgehen. Wahrscheinlich ist das so. Du bist auch Trainer, deswegen habe ich schon mal großes
Vertrauen. Ja, also ich stelle mir jetzt einfach vor, als Julian Nagelsmann wirst du über dieses Thema gar nicht mehr nachdenken. Weil
das macht er übrigens sehr souverän. Das muss ich sagen. Wir müssen überlegen, der Junge in meinem Alter, der ist 36 Jahre und entscheidet das total souverän. Ja. Der erweckt wirklich den Eindruck, keinen Jota von seiner Idee abzurücken, was im Grunde richtig ist, weil wir gehören ja auch zu den 80 Millionen Trainern, die alles besser können. Ja. Das finde ich schon gar nicht so schlecht. Ich wollte auch nur mal dieses Thema Neuer mal ganz kurz angesprochen haben.
Weil du das gesagt hast. Also ich glaube, bei beiden Spielen hat man gesehen, dass Sané Stand jetzt kein Kandidat für die Startformation ist. Dass der den ab und zu bringt, er hat den jetzt zweimal gebracht. Ob er beim nächsten Mal auch ihn als erstes wieder im Offensivbereich einwechselt, will ich mal in Frage stellen. Aber ich glaube, für die Anfangsformation ist er jetzt im Moment nicht unbedingt ein Thema, es sei denn, der Bundestrainer ist der Meinung, dass er beim nächsten Spiel, Deutschland ist ja schon qualifiziert für die K.O.-Runde, ob er ihm da dann mal die Möglichkeit gibt, von Anfang an zu spielen. Aber fitten Eindruck macht er mir auch nicht, wenn ich
weiß. Wir dürfen aber an dieser Stelle ganz kurz mal festhalten, weil du gerade den Führig gelobt hast. Wir haben ja dann irgendwann ab der 6., 57. Minute mit, wir spielen gar nicht mit. Also die Mannschaft hat ja dann mit Füllkrug gespielt.
Ja.
Füllkrug hat trotz Führig und anderer Leute und auch mit Sané und ohne Sané nicht einen einzigen vernünftigen Ball in den Strafraum bekommen. Es ist nicht eine einzige Flanke beim Füllkrug gelandet. So, ich wollte nur noch mal eben, dass man mal die Qualität von Sané gegenüber den anderen mal ein bisschen vielleicht auch nivelliert. Zwar hat der Führig ein paar schöne Szenen gehabt, da hat er mal 15 Meter Sprints abgehalten, dann sieht man, wie schnell der ist. Aber am Ende war auch das jetzt, sagen wir mal, nicht so von Erfolg gegründet. Hätten die das mit ein bisschen mehr Geschick zu Ende gespielt, dann wäre das Spiel auch nicht 2-0 ausgegangen, sondern 4-0, glaube ich, ehrlich gesagt. Denn wenn so ein Füllkrug mal einen vernünftigen Ball im Strafraum bekommt, dann geht er mindestens aufs Tor und meistens auch rein.
Ja, mag sein, aber an Füllkrug fand ich nicht gut, dass er einfache Ballverluste hatte. Also
Der ist ja nur Mittelstürmer, der ist ja kein
Fähigkeitstechniker. Ja, aber als Mittelstürmer sollte man schon mit dem Rücken zum Tor, wenn man den Ball bekommt, auch wieder sauber wieder weiterbringen.
Wollte vielleicht auch zu viel.
Und das Gefühl habe ich, so ein Sané, so ein Füllkrug, die wollen einfach zu viel. Die wollen rein und wollen zeigen, ich gehöre in die erste Mannschaft.
Das ist ja gar nicht so schlecht.
Nee, das ist nicht schlecht, nur wenn es dann dazu führt, dass du die einfachen Dinge nicht gut machst und du die komplizierten zuerst machen willst, dann gibt es Probleme, finde ich. Aber Was ich positiv auf jeden Fall anmerken wollte, ist, finde ich, und da sieht man auch meiner Meinung nach eine Idee von Nagelsmann, die Ungarn standen ja ziemlich tief. Und die deutsche Mannschaft, finde ich, ist unheimlich gut im Moment darin, den Ball so im Offensivbereich in den eigenen im Ballbesitz zu bleiben und gleichzeitig aber auch die Restverteidigung so zu organisieren, dass wenn man den Ball verliert, auch sehr schnell wieder zurück in den Ballbesitz
kommt. Das hat oft sehr gut geklappt.
Also wenn man sieht, wo die beiden Innenverteidiger stehen, bei dem zweiten Tor zum Beispiel, das ist ja ein Raum von 20, 25 Metern. Das ist unglaublich, wie hoch die stehen. Also das machen sie wirklich gut. Und
da muss man dem
Nagelsmann auch für den Riesenlob.
Ich wollte in keiner Weise die Leistung abwerten. Die waren nämlich wirklich gut. Ich finde, dass die deutsche Mannschaft, die Ungarn, die jetzt auch nicht so schlecht sind, wirklich dominiert hat in einer vernünftigen Art und Weise. Das ist genauso, wie du es richtig sagst. Die haben im letzten Drittel oder sagen wir mal 40 Meter vor dem Tor der Ungarn vernünftig kombiniert, viel quer natürlich, aber dann eben immer auch mal die Tiefe gesucht.
Aber geduldig
halt, ne? Gespielt, ja. Vernünftig gespielt. Ja. Die Pässe sind angekommen meistens so. Die haben die Bälle schnell zurückerobert, wenn sie mal verloren, meistens. Ne? Es waren nur so zwei, drei Wackler, wo ich dachte, nein, da muss man noch gucken. Das ist eigentlich untypisch oder eigentlich unlogisch, weil die Qualität der einzelnen Spieler für mehr taugt. Also die waren jetzt überhaupt gar nicht schlecht. Im Gegenteil, so viele Chancen, so viele wirkliche Torchancen hatten die Ungarn auch nicht. Also wirklich richtig groß hatten sie auch nicht. Insofern, ich wollte halt nur mal eben mit
dem. Ja, und wisst ihr was? Wir stehen im Achtelfinale.
Und das vollkommen zu Recht. Und ich finde total souverän. Und ich glaube, dass die Souveränität, mit der die Mannschaft das gemacht hat, bisher nur vergleichbar ist. Aber die haben erst ein Spiel mit den Spaniern zum Beispiel, die das auch sehr, die sehr souverän aufgetreten sind. Und da finde ich, das ist wirklich eine, also ich will es mal mit Michael Ballack sagen, also der versteht davon viel mehr als ich. Es gibt keine einzige Mannschaft im Turnier, die besser ist als unsere.
Aber insgesamt kann man natürlich auch sagen, das zweite Spiel war das bessere, weil es einfach ein stärkerer Gegner war. Nur mal rückblickend, die Schotten haben dann 1-1 geschafft gegen die Schweizer. Da waren andere Schotten am Platz. Beim ersten Spiel haben die Schotten einfach nur Spalier gestanden.
Ja, ich glaube,
die
waren
von dem ganzen Rahmen waren die so erschlagen. Ich denke nur an den Trainer, der mit Schottenkrawatte und im Anzug da steht. Gestern gegen die Schweiz hat er einen Pullover angehabt und das sah wieder wie Schotten aus. Also wieder handfester und runter von diesem Riesen Eröffnungsspiel und diesem ganzen Druck und dem ganzen Theater. Da waren sie einfach erschlagen von der Atmosphäre und von allem, was da gelaufen ist. Beim ersten Spiel hatte ich so ein bisschen Skepsis, was Andrich, der nach meiner Meinung das Spiel auch überdreht hat. Mhm. Den fand ich jetzt gegen die Ungarn super, weil das genau das richtige Maß an Mentalität, Aggressivität, Kontrolle gefunden hat. Das sieht super aus und dann gibt ihm auch die Chance, im Turnier zu bleiben, weil nach der zweiten gelben Karte guckt er erstmal zu und wer weiß, wie viele Spiele noch kommen.
Fünf.
Alles, was Leverkusen ist, ist noch nicht im Top-Niveau, wird's. Und auch Chaka bei den Schweizern sind nicht die überragenden Spieler, die sie in der Bundesliga sind. Mhm. Tah ist auch wieder
ein Ausnahme. Tah hat ein super Spiel gemacht.
Von ja, also, der ist wirklich gut. Wirklich klasse.
Wie gesagt, Tah und Andrich haben vielleicht auch von der Physis, die sind noch schon wieder einen Schritt weiter. Aber bei Florian Wirtz kann man wahrscheinlich sehen, dass es irgendwann wieder reinkommt. Und jetzt gegen die Schweiz, dann hat man natürlich die Möglichkeit, Spieler zu schonen, ob er den Andrich draußen lässt oder ob den Andrich. Das ist jetzt die Frage mit der zweiten gelben Karte. Aber eigentlich glaube ich nicht. Ich glaube, er lässt jetzt die gleichen
Elf wieder aufstellen. Ich würde keinen Spieler schonen, weil ich glaube, du musst den Stimmungspegel hochhalten. Ja. Das heißt, du musst auch die Schweizer mal 2-0, 3-1.
Ja, man sollte auch nicht unbedingt Zweiter werden in der Gruppe.
Man sollte einfach mal Zweiter
in der Spiele gewinnen. Ja, es geht, glaube ich, auch darum, den Rhythmus beizubehalten. Also wenn du dann jetzt bei diesem Schweiz-Spiel nicht spielst, dann hast du dann zu lange Pause.
Ja, ja.
Und das kann sein, aber ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass er auf einigen wenigen Positionen da vielleicht was verändert. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Angeschlagenen, das mag ja alles sein. Also das könnte sein.
Sah jetzt nicht so aus, als hätte sich großartig jemand verletzt.
Nee, sah jetzt nicht so aus, aber.
Aber wir haben doch gerade die Situation, dass das Public Viewing ist voll, die Kneipen sind voll, die Leute, die hier gestern in Wuppertal war, dann ein Autokorso. Nicht so wie bei den Türken, aber auch schon mal so im Ansatz schon gar nicht so schlecht. Ja, so, also das ist wieder so ein bisschen so ein Grundgefühl für Fußball und wir feiern miteinander und die Leute sind ja, es gibt ja auch in den Begegnungen der Fans relativ wenig, was man bemängeln müsste. Auch das ist eigentlich sehr schön, deswegen fände ich es ganz gut, wenn die es hinbekämen, also jetzt gerade als die Gastgebermannschaft, darum geht es jetzt in erster Linie nur, diese Stimmung zu halten.
Also
wäre es schlecht, wenn die jetzt da gegen Schweiz wie damals in Cordoba sich da so ein Geschiebe leisten, weil ja beide schon, das wäre total doof. Aber, ja?
Kannst du dich erinnern, 2006, da sind die ersten beiden Spiele gewonnen worden und in Berlin ging es dann praktisch weiter gegen Ecuador.
Gegen Ecuador, ja.
Ecuador.
Haben sie aber gewonnen dann.
Und da haben sie im Prinzip auch volle Kanne durchgezogen.
Ja, ja. Das ist richtig
dieses,
so.
Genau. Haben dieses...
Ja, das finde ich. Das werden sie aber jetzt auch machen, da bin ich eigentlich sicher. Ja, ich und selbst wenn er auf 2, 3 Positionen was verändert, dann heißt das ja nicht, dass
er mit einem
Gang weniger gespielt
hat. Genau, dann wären wir wieder bei dem Kader und ich glaube, er ist sehr gut beraten, dass man die Rollen klar verteilt hat. Wer sind die in der Hierarchie oder ich sag mal, was heißt Hierarchie? Es gibt in der Mannschaft nun mal Leute, an denen sich andere ausrichten. Und die Nebenrollen müssen gut besetzt sein.
Absolut.
Man kann auch einen Oscar für eine gute Nebenrolle bekommen. Gell?
Wird also ja auch schon mal, kommt ja schon mal vor.
Es geht und, ja um das große Ganze. Und da muss jeder so sein Ego so ein bisschen zurückstecken.
Wie gesagt, das machen fast alle, bis auf Sané. Der fällt mir
lass doch mal den Sané in Ruhe. Das ist doch
nein, wirklich, Lothar, das ist eine
lass
Sache.
Lass doch mal den Armen. Guck mal, der 20 kommt, Leute. Der kommt schon wieder. Mach dir mal keine. Denk an meine Worte. Leroy Sané wird uns noch wichtige Tore bescheren.
Der spielt noch nicht mit den anderen. Vielleicht bringt ihm das ja noch einer.
Wir werden sehen.
Aber wie gesagt,
immer dieser Bayern
auf dem Andrich habe ich ein bisschen rumgehackt, weil er eben die Mentalität für das Spiel überdreht hatte. Aber der hat es richtig gut gemacht. Der hat, das fand ich, und das zeigt, der kann von einem Spiel auf zum anderen wieder
lernen. Was man auch sehen kann, finde ich, da lerne ich als Zuschauer, als ich bin Amateur und Laie, lerne ich immer dazu, was Trainer bewirken können. Das ist ja, man unterschätzt das ja manchmal. Ne? Aber wenn wir jetzt mal, nur wir blenden jetzt mal anderthalb Jährchen zurück. Da war, glaube ich, wenn ich nicht recht informiert bin, Hansi Flick am Werk, wo ich weiß nicht, wo wir da überall dilettiert haben. Ein ganz anderes Spiel, mutlos, langsam, ohne Esprit, ohne Inspiration. Und das ist jetzt wirklich anders geworden. Selbst bei den Spielen, die nicht so gut gewesen sind wie jetzt in Österreich, hat man das Gefühl gehabt, da ist irgendwie, die haben da schon einen Plan, die können halt nicht umsetzen, weil sie noch 5 Kästen Bier am Bein haben oder so. Aber das ist jetzt total anders. Also du hast das Gefühl, das ist eine ganz anderer Stil, ganz andere Power drin. Und das ist eigentlich sehr schön, finde ich.
Also ich habe es ja beobachtet. Jetzt Slowenen sind hier im Stadion am Zoo. Die spielen, wir zeichnen Donnerstagmorgen auf, die spielen um 15 Uhr gegen Serbien, das Spiel der Spiele für die Slowenen, da geht es um alles, gewinnen sie das Ding, sind sie im Achtelfinale, dann ist alles gut, aber Serbien und Slowenien, das sind natürlich auch aus der Vergangenheit, aus der Politik und alles, was da passiert ist, ist kein einfaches Spiel, aber die Trainerposition. Dieser Matthias Keck, das ist ein Fuchs, das sieht man nach 5 Minuten, wenn man den bei der Pressekonferenz hört. Und ich war beim Training am Dienstag?
Dienstag,
da sieht man nicht viel. Aber ich gehe rein und menschenleeres Stadion, keiner ist da drin. Da stehen sie neben in der Ecke, der Trainer, der Keck und der Benjamin Šeško. Und man sieht, wie er auf ihn einredet. Ganz ruhig, ganz ruhig. Der weiß genau, das ist mein Spieler, der das Spiel entscheiden kann. Der muss aber, er weiß aber auch, der ist 21. Mhm. Der ist ein junger Kerl. Der wird denn jetzt in München vor 70.000. Die Menge ist das nicht. Aber diese Intensitäten, alle in Slowenien erwarten, dass er das entscheidende Tor schießt. Mhm. Und dieser Trainer, wie der mit dem gesprochen hat, da habe ich ein gutes Gefühl. Der nimmt dem auch wahrscheinlich die Angst, weil die Verantwortung, der Junge kann nicht alleine das Spiel gewinnen.
Ja, wie du aber sagst, der
braucht so eine Figur.
Der Junge ist 21 und der Keck ist ein erfahrener Trainer, der schon viel erlebt hat im Fußball und der wird ihm wahrscheinlich von was die Psyche angeht, natürlich jetzt auch helfen, ihm so ein bisschen den Druck wegnehmen. Der Šeško hat ja gegen die Dänen einmal den Pfosten getroffen. In der ersten Halbzeit hat er einmal knapp neben das Tor geschossen. Der ist Stürmer, der will Tore machen und vielleicht führen solche Gespräche dann auch im Endeffekt dazu, dass der Junge halt unbelastet, unbeschwert ins Spiel reingeht und dann vielleicht das entscheidende
Tor schießt. Ja, und der Julian Nagelsmann ganz anders, aber auch eine ganz andere Aufgabe. Er steht dann nach dem Spiel in kurzen Hosen da und man denkt, der kommt gerade aus dem Trainingslager und irgendwie ist das alles nicht so, ich sag mal so, super ernst.
Nicht so hartleibig, ne?
Ja, so, also da geht keine Welt unter. Wir haben ein Fußballspiel gemacht. Leute, bleibt mal locker. Und das ist, also da finde ich, der nimmt gerade diese Ernsthaftigkeit und der Untergang des Vaterlandes steht bevor,
wenn man nicht gewinnt. Das geht, solange man gewinnt, geht das ganz gut.
Aber Luther, er macht so genau
wichtig. Wir wissen, dass das Vaterland nicht untergeht, wenn Deutschland mal nicht gewinnt.
Aber Luther, er nimmt doch dem Ganzen so ein bisschen diese Verkrampftheit, diese deutsche Verkrampftheit. Wir fahren nach Katar und retten erstmal die Welt und dann, wenn wir noch Weltmeister und all das schaffen wir und dann sitzen wir in der Wüste ganz alleine, nur dass uns nichts passiert. Also da glaube ich, ist das der Richtige. Der hat ja eigentlich auch, Klinsmann war ja jetzt nicht der Supertrainer, aber
der hat den Kopf geöffnet, das war schon nicht so schlecht.
Er hat mal ein Schiebedach aufgemacht und genau da kam mal die Sonne rein und Leute, und wir haben auch mal Spaß hier mit, ist doch nicht, hier kommt doch keiner unter die Räder, das ist doch alles, immer noch, ich sag mal, eine Veranstaltung, die Spaß macht. Und wie viel Spaß macht die EM? Das ist doch toll. Ich meine, ja, da haben wir doch alle nicht mit gerechnet. Das
Niveau. Ich hab zwischendurch, da hatte ich mir nichts gerechnet und bin total angenehm überrascht worden. Aber das war das Spiel von der Türkei gegen Georgien. Ich kann ich sagen, was für ein Spiel. Die haben ja gespielt für den Bolzplatz, das war ja total schön. Ja,
also ich habe gestern jemanden zufällig getroffen, der sagte zu mir, das war ein Spiel wie früher.
Genau, wie früher, für den Bolzplatz, genau.
Und ich wusste genau, was der meinte, so...
Uni, das war vom
ohne Gefühl... Ohne Bremse, ohne Uni, System, dat, einfach mal haut die Pille da vorne.
Fußball pur.
So muss man es machen. Dieses Jahrhundertspiel Deutschland gegen Italien 1970, das war 80 Minuten lang Murks. Ja. Aber die letzten vier, die in der Erinnerung geblieben sind, waren doch genau das, dieses... alles oder nichts Spiel, rauf, runter. Ja. Also, und diese Intensität, das ist natürlich ein ganz anderer Fußball als vielleicht jetzt Frankreich und England und die Deutschen gespielt haben. Dieses Kontrollieren. Also, wir sind dann noch im ganz anderen Modus. Aber die, ich sag mal, die Länder, die da für die erstmal das Ziel ist Achtelfinale. Das ist, die hauen alles rein.
Ja, aber man muss natürlich auch so dazu sagen, die Türkei, die spielt am Samstag, glaube ich, gegen Portugal. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das wieder so ein wildes Spiel wird. Sondern das war einfach irgendwie aus dem Zufall heraus.
Genau. Hat sich genauso entwickelt.
Es gibt und manchmal dann, solche Tage, dann entwickeln die Dinge sich so. Und du kannst dann noch nicht mal verhindern. Nee, verhindern.
Super. Die Türken haben klasse gespielt und schöne Tore geschossen.
Und ich glaube, das Ganze drumherum mit den Regen und alles, das hat auch dazu geführt, dass das dann im Endeffekt so
ein Spiel voll.
Und wenn man ganz ehrlich ist, manchmal plant man ja Dinge und man will alles toll machen und geht total in die Hose und manchmal entwickeln sich die Dinge so und dann kommen so super Sachen dabei raus.
Ja, aber ich sag mal, diese Art von Spielen, die wird man wahrscheinlich doch nur in der Vorrunde sehen, ich fürchte es, denn auch so Mannschaften wie Albanien oder auch die Türkei oder
die spielen halt wild,
auch Georgien, mit dieser Intensität
das fand ich schon intensiv, die haben auch gut gespielt, die haben gute Leute, die haben Leute, die auch auf beiden Seiten, die Türken sowieso.
Also wenn man jetzt nur mal das zweite Tor sieht, was der Junge da, den Ball da, das ist Weltklasse.
Was die technisch können, die Passschärfe, da war doch alles, da war viel Gutes drin.
Auch die Georgier,
wie gesagt, leidenschaftlich, das war total schön.
Man muss es genießen, denn es wird so schnell nicht, das kann man nicht
erwarten. Wollen wir jetzt gar nicht voraussagen. Wir wollen es erstmal genießen, dass es gewesen ist und dass wir als Fernsehzuschauer, ich zumindest als Augenzeuge sein dürfen und hoffen, dass es so weitergeht. Ich gucke mir auch gerne ein Spiel an, wie jetzt gestern gegen die Ungarn, das war nicht so feurig, aber es war eben von der Spieltaktik her, von der Technik her auch sehr schön. Aber ich finde es auch schön, so Spiele wie früher auf dem Bolzplatz.
Das war so eins. Und die Georgier haben ja einen Spieler dabei. Wie heißt der, Andreas? Ja,
den kriege ich nicht auf die Reihe.
Ich kriege auch schade, Andreas. Das ist ja ein überragender Spieler.
Nummer 7 von Neapel.
Genau, der bei Neapel spielt. Ne?
Also, ist mit Neapel italienischer Meister geworden und hat die Meisterschaft mit alleine gewonnen.
Die hat auf der linken Seite einen, auf der Außenbahn spielte. Der spielt noch irgendwo in Georgien.
In der Liga. Der ist der Einzige, der
ist 150 Kilometer auf und runter gerannt, wie eine Lokomotive.
Gespannt sein, also auf die nächsten Spiele von Georgien, von der Türkei. Ja, es kommt noch viel.
Albanien war auch sehr schön, Turm, die Kroaten sind ein bisschen leider trotzdem auch nett.
Aber Albanien hat auch ein super Spiel gemacht gestern, muss man echt sagen.
Ja, Klaus Jürgen.
Der Jürgen.
Ach, ist nee, nur, der, ist Klaus, nur der Klaus. Der Klaus, ja. Der Klaus. Jürgen ist Klaus der Bruder.
Genau. Ja.
Die Schwarzwaldklinik lässt grüßen, aber die Geschichte ist, glaube ich, schon oft genug erzählt worden.
Ja, das stimmt. Aber die ist immer wieder gut.
Aber dass er in Darmstadt gespielt hat und jetzt leider mit Darmstadt abgestiegen ist. Aber so geht das. Manche Sachen sind unerklärlich.
Und heute Abend gibt es noch einen Klassiker, ne? Also Spanien, Italien.
Der ist, der ist klassischer als klassisch.
Also unglaublich, ne? Also die Höhepunkte, die...
und das ist nur die Vorrunde.
Ja, das ist nur die Vorrunde, das stimmt. Ja,
ja und unsere Hoffnung ist eben, dass das noch lange geht mit den Deutschen und dass am Ende wirklich dann auch die Tiefe des Kaders selbst in einem Turnier dann eine Rolle spielen kann.
Wir haben doch vorher, ich war ja selbst dabei und werde dann Lügen gestraft, ist aber nicht tragisch. Wir haben vorher über die Rolle von Gündogan gesprochen. Wir haben gesagt, das passt ja gar nicht zusammen. Jetzt spielt Gündogan einfach 1+.
War der gestern der beste Mann.
Der weiß, wie es geht. Also das ist halt so. Und das ist das eine. Das zweite ist, ich erinnere mal daran, Deutschland ist 4-mal Weltmeister geworden und 3-mal Europameister. Das hat also schon oft gut geklappt. Spricht nichts dagegen, dass es dieses Jahr wieder so gut klappt.
Es gab ja, jetzt sind wir wieder 1970, die Diskussion, wer spielt Mittelstürmer, hatten den Uwe Seeler und Gerd Müller und dann haben wir halt, hat dann Helmut Schön oder wer auch immer es durchgesetzt, hat der arme Uwe da bei 70 Grad Hitze da mit ohne Kopfbedeckung, mit schütterem Haar im Mittelfeld ackern musste.
Aber hat er auch gemacht, oder?
Hat er gemacht und hat trotzdem Tore gemacht.
Ja.
oder zumindest eins gegen England.
Ja. Also der Kader ist gut, also die Mannschaft ist gut, das ganze Turnier ist momentan super.
Die Begeisterung ist da,
das ist alles super. Also kann man doch mal sagen,
Spieler können sich wirklich, sag mal, opfern, in Anführungszeichen, aber in dem Sinne eine Rolle einnehmen, die ihnen eigentlich gar nicht so passt und wo sie vielleicht mehr Arbeit machen und nicht so im Licht stehen. Und der Gündogan hat es angenommen, Hut ab. Das ist die Position, wo man sich nicht so gerne aufhält, außer man kann es. Und er macht
es. Kann es halt. Der ist einfach ein guter Spieler, der ist technisch stark, der ist intelligent.
Viele Spieler, die gerne so in der Toni-Kroos-Position die Bälle verteilen. Man hat da eine Passquote von 200%. Aber vorne, wo Gündogan spielt, da klappt das nicht mit den.
Ja, vor allem, der leistet ja ein riesen Laufpensum, das darf man ja auch nicht vergessen. Also der ist ja offensiv wie defensiv immer unterwegs. Und wenn du dann das erste Tor vorbereitest, indem du nachsetzt und nicht aufhörst und dann noch das zweite Tor selbst machst mit deinem etwas schwächeren linken Fuß, wobei dieser Angriff natürlich auch Weltklasse klasse, war,
also gespielt,
war super gespielt. Ja. Eins meiner Meinung nach, also es gab viele schöne Tore, aber das war wirklich so als Mannschaftsspiel ein super herausgespieltes Tor. Und dann bin ich der Meinung, hat Gündogan ein überragendes Spiel gemacht gestern.
Ja, und manchmal zeigt sich auch, was Training alles bewirken kann. Ich glaube, der Pass von Mittelstädt war ja keine Flanke.
Aber vorher schon.
Also, ja, klar.
Sogar zwei Stationen vorher. Kroos spielt im richtigen Moment mit dem ersten Kontakt auf Musiala, glaube ich.
Ja.
Musiala guckt mehr auf die rechte Seite und spielt blind den Pass nach links und Mittelstädt spielt den Rückpass. Also,
der spielt der perfekt.
Das war schulbuchmäßig.
Das macht mich wieder zuversichtlich, wenn Mittelstädt so einen Pass spielen kann, dann hat er es auch verdient, da dabei zu sein.
Ja, wir haben keine andere. Ja. Aber doch, der Raum ist ja mit.
Ja,
aber es ist ein anderer Spieler.
Ja,
der hätte den Ball so nicht gespielt.
Nee, der Raum hätte den wahrscheinlich nicht so gespielt, aber auch der Junge hat seine Qualitäten. Also alle, die da im Kader sind, haben ihre Qualitäten. Ich
kann es von ausgehen, die können schon spielen.
Insofern. Und Kader, jetzt machen wir einen ganz flotten Übergang, dann ist ja kaum zu glauben. Eigentlich kommt mir vor, als wären die Punktspiele gerade gestern zu Ende gegangen. Jetzt ist irgendwie schon wieder die Sommerpause für den WSV zu Ende.
Sonntag geht's los.
Die Slowenen sitzen noch im Stadion. Die werden noch nicht ausgepackt haben. Wir drücken die Daumen. Am Montag haben sie ihr letztes Spiel in Köln gegen England. Dann werden auch mal ein paar Slowenen vielleicht nach Wuppertal kommen. Die halten sich ja jetzt komplett da unten im Süden auf. Erstes Spiel war in Stuttgart. Jetzt spielen sie in München. Und dann sind ja doch so 15.000, 20.000 Slowenen da bei den Spielen dabei gewesen. Also beim ersten Spiel. Vielleicht kommen auch ein paar nach Wuppertal mal. Und vielleicht,
ich habe gestern drei Schotten gesehen.
Ja, wir haben heute Morgen schon Schotten beim Frühstücken gesehen.
Ja, ich sehe schon seit Tagen.
Im Irish Pub. Schotten,
ja, das war super. Ja, ich war gestern Abend im Irish Pub Fußball gucken.
Ja, auch nicht schlecht.
Wo normalerweise, wie ich gehört habe, die Schotten schon seit Tagen im Grunde genommen sehr präsent sind. Und die waren aber gestern alle in Köln, weil das Spiel in Köln war. Genau. Dafür waren dann ein paar Engländer vor Ort. Mhm. Und die haben sich gefreut, als die Schotten ein Gegentor gekriegt haben. Also,
so sind sie.
Das ist ganz komisch. Die Schotten haben mich nicht ganz verstanden.
Ja, sind halt auch verschiedene Länder.
Die Schotten jubeln, wenn die Engländer verlieren, gell?
Ja, wahrscheinlich auch, ja.
Ja, und dann bei den Olympischen Spielen haben sie alle ein Trikot
an
und sind Great Britain. Ja, genau. So ist das in der Welt manchmal, gell?
Ja.
Gibt es auch eine Fußballmannschaft, da müsst ihr als Great Britain spielen. Das wär, ich weiß gar nicht.
Da machen die gar nicht mit. Oder? Ich glaube, England vertritt die dann, ne? Als U21. Und also
was machen selbst
die
so. Nicht
die, ich weiß es aber auch nicht.
Spielt
keine Rolle.
Aber
ist halt so, weil
wie gesagt, bevor die Olympischen Spiele anfangen, geht erstmal die Regionalliga West wieder los. Und neuer Trainer, René Klingbeil. BSV hat Basecamp auf der Oberbergischen Straße aufgeschlagen.
Auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht. Aber freut sich dann, wenn sie zurückkommen. Die Slowenen haben dem Rasen noch kein Haar gekrümmt, kann ich sagen.
Die können ja spielen.
Er sieht noch besser aus als vor 4 Wochen. Also richtig gut. Und dann geht's los. Und dann müssen wir uns jetzt mal die Frage stellen, wie weit kann denn mit dem WSV die Reise gehen? Also jetzt haben wir ja einen Kader, gell? Und wenn man so die ersten, also jetzt die 20 Namen sich betrachtet, ja.
Dann ist es sehr schwer, was wir jetzt zu sagen, weil man das ja nicht weiß. Wir wissen
aber im Vergleich zum.
Ja, ich will nur mal eben ganz kurz, weil ich weiß, was jetzt kommt.
Es kommt wieder
erster FC Unkel und erzählt alles ganz furchtbar.
Nein.
Und so, ich will nur mal eben ganz kurz ein kleines Beispiel aus der realen Welt des Berufsfußballs. Wir haben in dieser Saison erlebt, dass eine Mannschaft in der Bundesliga, eine Mannschaft, die im vergangenen Jahr mausetot war, die waren ja schon abgestiegen und weg, mit einem ähnlichen Kader kaum verändert, plötzlich Tabellenzweiter werden kann. Was ich damit sagen will, das ist immer eine Frage von Konstellationen, tatsächlich auch eine Frage von Kader, aber auch von Umständen. Und deswegen, wenn es der WSV, und darauf möchte er ganz gerne hinaus, also der WSV hat, kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, nicht Lionel Messi verpflichten können und auch Toni Kroos seine Karriere nicht im Stadion am Zoo fortsetzen, sondern sind normale Spieler aus der Oberliga, aus der Regionalliga, die den WSV verstärken werden. Und es kommt am Ende darauf an, und da setze ich jetzt mal auf René Klingbeil, den ich natürlich auch nicht kenne, aber der sicher im Profifußball Erfahrung gesammelt hat, dass er aus diesem Kader eine Mannschaft zusammenbaut, Uni weiß, wie das geht, die am Ende zwischen Platz 4 und Platz 8 einlaufen wird. Eine Saison haben wird, wo man mit dem Abstieg nichts zu tun hat, wo man sich verfestigen kann, in sportlich vor allem, aber auch wirtschaftlich. Da ist jetzt mit Marvin Klotzkowski jemand am Start, der das mit meiner Meinung nach mit einer großen Vernunft und auch einer großen Sachkenntnis vorantreibt. Und insofern,
Lothar,
du kannst jetzt den Kader rauf und runter deklinieren, am Ende kommt dann Platz 17 raus, ich glaub's nur nicht.
Wir sind ja gar nicht so anderer Meinung, glaube ich. So 4 bis 8, das könnte in die Richtung laufen. Was ich meine ist, wenn man den Kader der vorherigen Saison betrachtet, dann sieht man, dass das leider auch nicht gepasst hat. Da waren viele Spieler auf gleichem Niveau. Also wir hatten manchmal auf der Bank 8 Spieler, die hättest du genauso gut in die Anfangsformation packen können. Also da fehlte es dann auch an Hierarchie oder klare Rollen. Wer hat eine Nebenrolle, wer hat eine Hauptrolle?
Ja,
dann kam ein Spieler, aber, wenn du jetzt siehst, wo die alle gelandet sind.
Wir wollen aber nicht vergessen, dass da auch Verletzungsthemen dabei gewesen sind.
Aber ich meine, es war ein sehr, sehr ausgeglichener Kader, ein sehr stark besetzter Kader, sehr ausgeglichen. Ja. Nur viele Spieler haben nie so richtig reingefunden, die man gut hätte gebrauchen können. Die sind alle bei Regionalligisten, bei Drittligisten gelandet. Also ist keiner so auf der Strecke geblieben, der jetzt weggegangen ist, sondern da zeigt, da war sehr, sehr viel Qualität.
Ja, auf jeden Fall viel Qualität,
vielleicht war das auch ein Problem. Also die Positionen waren doppelt und dreifach besetzt und es gab aber nicht die herausragenden Spieler.
Ja,
jetzt haben wir eine Mannschaft, ich will nur mal kurz die Namen sagen, damit man ungefähr, weil wir haben ja immer wieder Einzelmeldungen, der kommt, der geht. Jetzt mal ganz kurz durchgehen, Tor Wozniak, Metz aus der eigenen Jugend und jetzt der Michael Lujambula aus Lotte, der Oberliga, oder vielmehr jetzt ein Regionalliga-Club. So, okay, kann man sagen, Wozniak, da dürfte als Nummer 1 starten, die anderen sind die Herausforderer.
Wahrscheinlich, ja.
Abwehr, Bilica aus der eigenen Jugend, Oktay Dahl aus Aalen, den kennen wir, der hat gegen den WSV Superspiel gemacht in der vorherigen Saison, ist aber auch mit Aalen abgestiegen. Niklas Dahms ist der Abwehrchef als...
Ja.
Levin Müller kommt aus Sprockhövel, aus der Oberliga und Subaru Nishimura auch aus der Oberliga aus Bamberg. Also vieles dreht sich dann um Dahms, ganz klar. Das muss der muss den Laden zusammenhalten.
Der muss den Laden zusammen. Da wollen wir mal hoffen, dass er verletzungsfrei so eine Saison durchspielt.
Genau.
Also ich meine, war jetzt eine Verletzung.
Ja, aber er hat doch im Prinzip, ist jetzt nicht einer, der jetzt bekannt dafür ist, dass er ständig ausfällt oder sehr anfällig ist.
Also ist halt wichtig, dass er auf dem Platz stehen wird.
Da muss man Daumen drücken. Ja. Mittelfeld, Bilogrevic bringt Erfahrung mit aus Paderborn, den kennen wir. Hagemann kennen wir. Perkem Kurt kommt aus der eigenen Jugend. Dann die beiden Munsters, Job und Nick. Für mich Hoffnungsträger, ganz klar, von der Mentalität und von ihrem Können. Dann beide Lippstadt, aber auch beide abgestiegen. Semir Saric ist bekannt, Stärken und Schwächen kennen wir. Hugo Schmidt aus der eigenen Jugend. Steve Tunga, der kommt vielleicht im Winter wieder rein mit der schweren Knieverletzung. Marco Terrazino, so zweiter Eckpfeiler, Hierarchie, ganz klar. Also da...
Ja, natürlich, Terrazino, Dahms, das sind so...
Hagemann. Das sind die alten Hasen. Ja. Petro Cejas.
Stürmer, bin ich mal gespannt.
Da sind wir
starker Stürmer.
Auch ein Hoffnungsträger.
Ja. Argentinier Weltmeister.
Ja. Ja. Dilan Demir.
Ja.
Dann Atamka, glaube ich, heißt er.
Ja, kann sein.
Atamka. Der kommt vom 1. FC Bocholt, dem geht der Ruf voraus, der schnellsten Spieler der Liga zu sein. Und zuletzt hatten wir noch den Noel Etienne Reck.
Genau, Mittelstürmer, glaube ich.
Mittelstürmer. Ein junger
Stürmer, aus der U19 von
der Unterwissen. Der bringt ein bisschen
super.
Klemmer und... Ja. So mit, Quatsch, da wird man wahrscheinlich in Wuppertal ist ja so eine Stadt, da kann viel geklemmert werden, aber nach einer gewissen Zeit ist Das, also, glaube ich, kein Thema mehr.
Also, nee, weil, noch mal darauf hinaus.
Der Wuppertaler ist kein Thema. Ich weiß nicht, ob du, was ist der Sohn von Oliver Reck und der Halbbruder von Jean-Pierre
Lasogga,
ja.
Aha, okay. Ja, das ist nicht so schlimm. Ja.
Nee, ich meine nur, der
ist. Was kann der für seine Verwandtschaft?
Fußballerfamilie.
Aber um nochmal darauf zurückzukommen, natürlich ist das im Moment eine Situation, da denkt man ja, mal gucken, was das so wird, weil keiner weiß so genau, wie viel Qualität haben die Jungs, die geblieben sind, die Erfahrenen. Bei denen weiß man, woran man ist. Die jungen Burschen, die da kommen, da muss man mal gucken, wie viel Qualität haben die. Deswegen würde ich das jetzt im Moment noch gar nicht so großartig vorwegnehmen, wie viel da wird der WSV oder wo landet man im Endeffekt. Erstmal geht es darum, dass sie am Sonntag beginnen, dass der neue Trainer auch in Wuppertal ankommt, dass man trainiert, dass man so die Mannschaft so ein bisschen, so die Strukturen herstellt. Und dann glaube ich ja auch, dass was Transfers angeht, ja auch noch nicht alles erledigt ist. Da werden auch noch zwei, vielleicht drei namhaftere Spieler dazukommen. Das ist ja das, was auch Manno gesagt hatte und auch Thomas Richter hatte das gesagt. Mal gucken, was sich noch so ergibt. Es gibt Spieler, die pokern vielleicht noch mit anderen Vereinen, mit Drittligisten, vielleicht mit zahlungskräftigeren Vereinen, die sich verpokern. Und dann gibt es vielleicht noch mal Möglichkeiten für den WSV auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Deswegen wäre ich da im Moment noch gar nicht so.
Nee, genauso. Also ich finde schon, dass der WSV sich zum Ziel setzen muss, ohne jetzt Druck aufzubauen, was ich auch so gar nicht kann, eine vernünftige Saison hinzulegen und jetzt nicht gerade die ganze Zeit gegen den Abstieg zu spielen. Weil das Wichtigste für den WSV, meiner Ansicht nach, findet momentan neben dem Platz statt. Also diesen Verein neu zu positionieren, in die Region, vor allem in die Stadt anders anzubinden, Sympathiepunkte einzusammeln. Das geht natürlich besser, wenn ich vernünftig Fußball spiele und ein bisschen Erfolg habe. Damit meine ich nicht, man muss jetzt aufsteigen oder so. Das ist also 4 bis 8 vernünftig mitspielen können und so mehr gewinnen als verlieren ist ganz gut. Einen guten Eindruck hinterlassen, damit die Klotzkowskis da, die da rumrennen müssen, um die wirtschaftliche Basis. Wenn das so kommt, und ich glaube, das ist tatsächlich so, dass der Teilrückzug vom Friedhelm Runge auch eine Chance ist, diesen Verein wieder anders zu positionieren. Und ich habe den Eindruck, dass da, soweit ich das beurteilen kann, da die richtigen, an den richtigen Schrauben gedreht werden könnte. Und dafür ist es dann wiederum wichtig zu sagen, wir müssen nicht aufsteigen, aber wir müssen vernünftig Fußball spielen, vernünftig auftreten, am besten auch sympathisch auftreten, ist auch nicht schlecht. Schönen Gruß an die Fans, die in der Kurve rumstehen. Auch da ist Sympathie nicht so schlecht fürs Geschäft. Und dann kann man mal in den nächsten 2-3 Jahren gucken, ob da mehr möglich ist als die Regionalliga.
Ja, das würde ich auch sagen. Also das ist mindestens, natürlich ist das Sportliche immer wichtig, weil wenn das Sportliche passt,
genau, dann kannst du nämlich einpacken.
Dann ist die Stimmung einfach besser, sieht man jetzt bei der Europameisterschaft. Ja, wenn du gewinnst, ist es halt immer schöner, aber drumherum müssen oder sollten jetzt so die Voraussetzungen geschaffen werden, um den Verein in die Zukunft zu führen.
Das geschieht jetzt auch. Das geschieht auch. Das ist ja das Stadion, dank der Slowenen, ein bisschen hergerichtet worden, also den nächsten Schritt gegangen.
Ja.
Wie gesagt, ich finde immer noch, dass die Gegengrade überdacht werden muss. Meinetwegen auch die Kurve, meinetwegen auch noch, aber die Gegengrade auf jeden Fall. Das gehört sich heute so, finde ich. Aber das sind so Dinge, die man ins Werk setzen kann, wenn man eben als Verein insgesamt vernünftig auftritt. So. Sportlich wie geschäftlich und gesellschaftlich vernünftig auftritt. Und da finde ich, ist der WSV, also sportlich haben wir schon drüber gesprochen, in den vergangenen Jahren auf einem guten Weg. Und ich glaube, dass auch diese Entscheidung vom Runge, sich da zurückzuziehen, eine sehr weise Entscheidung ist und gar keine böse Entscheidung sein muss. Im Gegenteil. Insofern bin ich eigentlich guter Dinge. Aber ich finde, dass zum Profifußball, darüber reden wir ja in der Regionalliga auch, immer der Anspruch gehört, mehr zu gewinnen als zu verlieren. Und dann sieht man mal weiter.
Ja. Also ich glaube, dass in der Faktor Hoffnung eine größere Rolle spielt als in der vergangenen Saison. Da war sehr vieles geplant in Richtung Aufstieg. Die Mannschaft hatte die Stärke, die hätte es schaffen können. Diesmal müssen einige Punkte zusammenkommen. Man muss vor allem auch Krisen überstehen. Und natürlich noch wichtiger, dass der Zuspruch, die Fans da mittragen, vielleicht der Mannschaft eine Chance geben, dem Verein eine Chance geben, die Begeisterung mittragen oder überhaupt erstmal auslösen rund um den Verein. Denn es sind sehr viele Junge dabei. Und wenn das passt, also wenn das klappt, die Hierarchie ist klar, dann hast du junge Spieler, die sich zerreißen, alte, die es zusammenhalten, dann kann das was geben. Gell? Also das ist von der Mischung her, natürlich, aber es gibt diese Garantie nicht. Das ist so, wenn du jetzt den Kader von der Türkei oder mit dem von Frankreich vergleichst. Gell? Wenn ich natürlich 17 Weltmeister da im Kader drin habe, dann weiß ich, weil ich an Qualität habe. habe ich eine junge Mannschaft wie die Türkei mit Spielern wie einem 19-Jährigen, der bei Real Madrid spielt, weiß ich, dass er Qualität hat, aber ich weiß nicht, ob er es auf den Platz bringt.
Die Ansprüche von den beiden sind die gleichen übrigens, ne? Auch wenn es nicht unbedingt realistisch ist, weil die türkische Öffentlichkeit erwartet den Titel.
Ja,
das ist dann immer so eine Sache. ich wollte damit nur sagen, die Wuppertaler Öffentlichkeit sollte nicht erwarten, dass der WSV nächstes Jahr aufsteigt oder nächste Saison.
Nee.
Ich meine, man muss Erfolg jetzt nicht verhindern. Wenn es dann so kommt, ist es natürlich schön. Ja. Aber ich glaube, die Zuschauer, die Fans sollten dann auch begreifen, dass die Erwartungen so ein bisschen runtergeschraubt werden sollen.
Vor allem, sie sollten mal hingehen. Denn wir haben ja in den vergangenen zwei, drei Jahren lernen können, dass Besuche im Zoo-Stadion in aller Regel sehr, sehr oft viel häufiger
als andersrum
Spaß machen, Freude machen. Das ist Kurzweil, das ist schöner Fußball, das ist nah dran Fußball. Das ist anders, als wenn ich in der Bundesliga bin und 150 Meter vom Stadion wegstehe, sitze. Ist das was anderes, als wenn ich beim WSV auf der Tribüne, die gönne ich mir dann, weil ich ja schon etwas älter bin, eben 30 Meter vom Platz weg bin und mitkriege, was da geschieht, wie kommuniziert wird. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Obendrein hört man ja zumindest, dass da auch dann auch im Stadion, im ganzen Prozesswerk da ein bisschen was gemacht werden soll, mit ein bisschen besserem Catering, was dringend notwendig ist, vielleicht ein Familienblock oder so Dinge. Also deswegen einfach mal hingehen. Also dass mal diesem Fußballspiel in der Regionalliga vom Wuppertal SV mal eine Chance geben. Von weitem meckern können wir alle, das machen wir super, aber mal hingehen und sich das mal vor Ort angucken und auch da mal so ein Gespür dafür bekommen, was geht eigentlich, was ist realistisch und dann mit vernünftigem, finde ich jedenfalls, handwerklich vernünftigem Fußball bedient werden, nicht übrigens nur vom WSV, sondern auch von vielen, vielen anderen Mannschaften in der Regionalliga. Das ist eine schöne Samstagnachmittag Zeitvertreib, das ist besser als Autowaschen vor der Tür.
Ja, es steckt also viel Zukunft drin in dem Kader vom WSV, vielleicht mehr Zukunft als in manchen Kadern der EM, wo dann, ich sag mal, die Kroaten zum Beispiel halt eben auch irgendwann mal am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Für viele Spieler wird es das letzte Turnier sein. Beim WSV gibt es so viele Spieler, die haben noch ihre Zukunft als Fußballer vor sich. Und da kann man sich eigentlich auch wieder drauf freuen. Denn wenn die EM vorbei ist, dann haben wir alle
kommt irgendwie... Kommt die WM-Qualifikation, da schon verraten.
Da kommt erstmal nein, Spiele. Da kommt schon wieder die Regionalliga West und dann kommt der DFB-Pokal und dann geht es schon wieder weiter. Also das ist ja das Schöne.
Die Pause gar nicht auf uns zu behelligen. Wir sollten ihm dankbar dafür sein.
Genau. Und wir hören uns wieder am Montag.
Nach dem erfolgreichen Spiel gegen die Schweiz.
Und dann wissen wir noch gar nicht, wann gegen wen es im Achtelfinale weitergeht. Könnte sein, dass wir es
wissen. Spielt keine Rolle, man muss jeden Gegner
Hauptsache,
gewinnen will, jeden Gegner
nicht gegen England. Gegen England noch nicht. Muss noch nicht sein.
Also mal, die Engländer, die müssen sich erstmal qualifizieren. Also
ja, die werden ganz zweiter in der Gruppe. Die werden zweiter.
Die sind nicht übers Wasser gegangen, überhaupt nicht.
Also nein. Insofern.
Also es wird prominente Opfer geben, das ist in jedem Turnier so. Ja, ich erinnere mal an die Belgier, die sind ja, als wir uns ja alle gegenseitig ins Revier geheult haben in Katar, sind die Belgier schon abgereist gewesen, das darf man auch nicht vergessen, die immer schon, jedes Jahr eine goldene Generation, immer doch nur am Blech, was mir leid tut, weil das echt eine gute Mannschaft ist, die am Ende dann doch nur Blech mit nach Hause bringt. Also insofern, wir werden große Mannschaften stolpern sehen, unsere gehört jetzt diesmal nicht dazu, glücklicherweise.
Genau.
Aber ich würde mal so sagen, die Engländer, die müssen auch noch mal anfangen, Fußball zu spielen, wenn sie weiterkommen wollen.
Das war noch nichts. Und wenn sie Gruppensieger werden, dann können wir uns aussuchen, England, Slowenien oder Serbien.
Ist egal.
Oder Dänemark.
Alles Laufkundschaft.
So, okay. Alles möglich.
Alles machbar. Genau. Wir werden sehen. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Tschö.
Dies ist ein Podcast der WZ.